Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Mit Dominik Schottner am Mikro. Und Vorsicht für alle Atheisten und Agnostiker, dieser Ab 21 Podcast enthält viele Spuren von Glauben an Gott, an Allah und auch ein bisschen an die Kraft der Wissenschaft. Glaube als Lifestyle. Wer macht das und warum? Antworten kriegen wir unter anderem von Merve Kayıkçı. Sie ist Muslima mit Kopftuch, hasst es aber verständlicherweise ständig nur darauf reduziert zu werden. Jana Highholders Fixpunkt im Leben ist Gott. Über ihn redet sie als christliche Influencerin online und jetzt auch in diesem Podcast. Wen erreicht sie damit, warum und mit welchen Mitteln? Das klären wir jetzt gleich. Los geht's aber mit Maxi und Alex von den O-Bros. Das ist eine christliche Rap-Gruppe aus München. Ja, genau. Eine christliche Rap-Gruppe.
Wir lieben Rap und wir sind einfach aufgewachsen in einer christlichen Familie und haben von Anfang an so diese Werte mitbekommen. Und ganz ehrlich, genau können wir diese Frage selbst nicht beantworten, weil das kam irgendwie ganz intuitiv. Also schon, ich glaube, unseren ersten Song haben wir mit 6 Jahren geschrieben und der ging über Jesus tatsächlich. Und das ist etwas, was wir uns nicht irgendwie aufsetzen müssen, sondern wenn wir einen Song schreiben, dann über das, was uns beschäftigt, und das ist dann halt auch ganz viel der Glaube, ja.
Okay, aber ihr hättet ja zum Beispiel auch irgendwas Rocklastiges machen können oder ihr hättet ja irgendwie machen können, wo sozusagen die Ausgangsspielart Rap ist ja eigentlich eine Sache, die ist geprägt von relativ vielen Schimpfwörtern, wenn man jetzt auf die 187 Straßenbahn zum Beispiel guckt. Ja, warum habt ihr euch gerade das ausgesucht?
Ja, genau deswegen würde ich sagen. Klar, also wir machen einfach die Mucke, die wir selber feiern. Also wir selber hören natürlich ganz viel, auch verschiedene Musik, aber hauptsächlich Hip-Hop. Und dazu kommt natürlich der Aspekt, dass man in Hip-Hop unheimlich viel Worte packen kann in einen Hip-Hop-Song.
Mhm. Ja. Und außerdem ist bei Hip-Hop auch sehr wichtig, real zu sein. Und das ist einfach auch eine Chance für uns, einfach authentisch über unseren Glauben zu rappen, auch wenn es vielleicht den einen oder anderen nicht so ganz in den Kram passt.
Kommen wir gleich noch dazu. Was hört ihr für Hip-Hop?
Alles Mögliche.
Also ihr hört auch das, was euch
absolut.
Jetzt...
Definitiv.
Das, was du mit Hip-Hop verbindest, hören wir sicherlich auch. Ja.
Okay. Wir haben jetzt gerade schon so angerissen, dass es Leute geben könnte, und ich muss gestehen, ich bin auch ein bisschen irritiert noch nach wie vor, dass es Leute geben könnte, die sagt, das passt irgendwie überhaupt nicht, Leute. Also Christentum oder christlicher Glaube auf der einen Seite und Rap, nämlich realer, sicker Shit irgendwie, das passt irgendwie nicht so richtig zusammen. Was kriegt ihr für Feedback?
Wir bekommen ganz unterschiedliches Feedback, also tatsächlich mehr Positives, als wir es eigentlich erwartet haben. Wir dachten, dass wir nur Hate dafür abbekommen, aber viele Leute sagen zu uns,
dass sie es eigentlich respektieren, dass wir ja real sind, dass wir zu dem stehen, was wir glauben, dass wir überhaupt wissen, was wir glauben, weil die wenigsten machen sich darüber heutzutage überhaupt Gedanken.
So. Ja, und viele Leute sagen ja, ich kann mit den Inhalten auch vielleicht gar nichts anfangen, aber ich feiere die Art und Weise, wie ihr sie präsentiert, wie ihr sie rüberbringt, und das, damit können Leute dann sehr wohl was anfangen. Und ich glaube, Hip-Hop ist etwas, das einfach auch von der Art her polarisiert. Und das ist natürlich auch ein bisschen das, was unsere Musik halt zwangsläufig auch tut.
Jetzt habe ich schon rausgehört, dass ihr vielleicht schon ein bisschen damit gerechnet habt, dass ihr Gegenwind oder einen Shitstorm bekommt. War das einkalkuliert?
Ja, definitiv.
Also wir waren uns zumindest dem Risiko bewusst, ja.
Okay, was hattet ihr in petto, um dem irgendwas entgegenzusetzen? Aber die Bibel wird nicht reichen.
Naja, letztendlich kommt es immer auch darauf an, von was machst du deinen Wert abhängig. Das haben wir auch in der Zeit, merken wir auch immer wieder so, wenn wir unseren Wert davon abhängig machen, was andere Leute über uns sagen oder denken, dann bist du ganz schnell am Ende deines Lateins. Aber wenn du deinen Wert davon abhängig machst, wer du wirklich bist, und da kann uns die Bibel sehr wohl helfen.
Ich meine jetzt nur dann, nicht so als Lichtschwert gegen andere sozusagen.
Ja, absolut, ja.
Die Rap-Szene ist sehr gangsterlastig aktuell in Deutschland. Die Erfolg haben, ob die den jetzt durch Manipulation von YouTube-Videos herbeigeführt haben oder nicht, sei mal dahingestellt, das ist eher Zeug, was gewaltverherrlichend, frauenverachtend und so weiter ist. Wie reagiert diese Szene auf euch?
Also wir kriegen tatsächlich auch viel Feedback von Leuten, die sagen, hey Alter, euer Flow ist einfach stabil und das ist feierbar und die Skills sind da, und worüber ihr rappt, dann das muss man einfach respektieren. Also das ist tatsächlich hauptsächlich das Feedback, das wir bekommen. Es gibt natürlich auch Leute, die sich allein durch die Tatsache, dass wir sagen, wir sind Christen, schon auf den Schlips getreten fühlen. Also die hören gar nicht auf die Mucke, sondern die fühlen sich allein dadurch schon getriggert. Ja.
Also das Vokabular stimmt auf jeden Fall schon mal. Ihr kommt aus einem relativ behüteten Umfeld. Aus der Nähe von München, ein kleiner Vorort oder kleine Vorstadt sozusagen. Kann man sich damit abheben mit sowas? Weil alle anderen sowieso irgendwie Skater sind oder Punks oder keine Ahnung.
Das ist ja ein Vorteil. Die heutige Rap-Szene ist ja...
Nee, Moment, ich komme ja selber aus einer Münchner Vorstadt und ich weiß genau, ja, wie da die Leute drauf sind. Also zumindest. Da hebt ihr euch ab mit eurem christlichen Rap.
Kann man schon sagen, ja. Ja. Schon, natürlich, ja.
Für alle, die euch nicht kennen, wo tretet ihr auf? In Kirchen oder in Clubs?
Sowohl als auch. Oft ist es tatsächlich so, dass Kirchen Clubs mieten und wir dann da auftreten.
Come on. Was sind denn das? Was sind das für Clubs?
Alle möglichen, also zum Beispiel in München, kennst du vielleicht den Neuraum oder Backstage oder...
Das ist eine große Geschichte, das Backstage.
Oder Zenit, im Zenit waren wir auch schon.
Aha.
Das ist eine ganz große Halle hier.
Und was kommen für Leute zu euch?
Natürlich fühlen sich hauptsächlich natürlich junge Christen, sage ich mal, durch die Texte angesprochen. So, das ist natürlich die Hauptzielgruppe, aber es gibt auch viele, die einfach kommen wegen der Mucke, ja.
Ich bin ja nicht sonderlich religiös, ich bin vor einiger Zeit aus der katholischen Kirche ausgetreten, aber ich... Glaube, nur an was ich glaube, kann ich nicht so genau sagen. Es gibt irgendwie kein richtiges Wort dafür. Aber Alex und Maxi, die O-Bros, eine christliche Rap-Kombo aus München, die glauben schon, nämlich an Jesus. Maxi, Alex, seit wann und warum ist Jesus in eurem Leben so zentral?
Ja, also für uns ist es, wir haben seit wann erstmal, das war, denke ich, eine Reise. Also wir sind christlich in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und haben uns irgendwann als Jugendliche die Frage gestellt, können wir das übernehmen? Wollen wir das wirklich glauben an diesen Jesus? Ist das das Wahre für uns? Und warum es wichtig ist für uns, wir haben einfach gemerkt, immer wieder hilft uns zu wissen, dass Gott uns bedingungslos liebt, hilft uns immer wieder, auch andere Menschen bedingungslos zu lieben und uns zu entscheiden, zum Beispiel dieser Person, auch wenn ich weiß, sie würde mir überhaupt nicht so begegnen, dieser Person vergebe ich jetzt, wenn sie mir Unrecht getan hat, zum Beispiel.
Ja.
Wie zeigt sich euch Gott?
In ganz verschiedenen Formen. Also das ist tatsächlich das Gute an Gott ist oder das Interessante auch, du kannst ihn halt nicht in eine Box stecken. Es ist, er ist unendlich und auch ganz persönlich. Also wir glauben, dass letztendlich jeder auch ein geschaffenes Kind Gottes ist und auch Gott deine Sprache spricht, zum Beispiel zu mir ganz oft durch Begegnungen, also durch Menschen, die mir etwas sagen, die mir was ans Herz legen oder es gibt auch viele Leute, zu denen spricht er durch wirklich durch Gedanken, also auch bei mir oft. Und
also ich habe manchmal so Gedanken, wo ich merke, boah, auf diese Idee hätte ich niemals, wäre ich niemals selber gekommen, beziehungsweise normalerweise würde ich überhaupt nicht so denken. Und dann ist es oft
Gott,
so, dass ich merke, dass das ist Gott. Und wie merke ich das? Ich probiere es aus und wenn es sich dann, ja, wenn es dann am Ende gut ausgeht, was es tatsächlich meistens tut, ist es für mich oft so ein bisschen eine Bestätigung.
Mhm. Ja. Wie oft geht hier in der Woche, also, oder überhaupt geht ihr in die Kirche? Wenn ja, wie oft ist es wichtig, in die Kirche zu gehen?
Also für uns ist unser Christsein ist überhaupt nicht definiert über in die Kirche gehen. So, wir glauben, Jesus ist tatsächlich immer wieder angeeckt an der Religion, die es damals gab, an den religiösen Führern damals. So, er wollte überhaupt keine Weltreligion erschaffen. Wenn man sich die Bibel anschaut, dann sieht man, er ist gekommen, um denen, die nichts von sich halten, die eigentlich auch der Abschaum der Gesellschaft, und denen zu zeigen, ihr seid was wert. So, Gott liebt euch, ihr habt einen Wert.
Ja, also für uns ist so, wir gehen in die Kirche, momentan ist tatsächlich das Problem, wir sind eigentlich jedes Wochenende auf Tour. Das heißt, wir schaffen es gar nicht mehr, Sonntag früh in die Gemeinde zu gehen.
Vermisst man euch schon?
Tatsächlich, hin und wieder, natürlich haben wir viele Freunde dort, ja. Shoutout, aber ja.
Ihr seid beide eigentlich Studierende, yes, in München, ja. BWL und
Zahnmedizin.
Medizin werden wir nachher noch hören im Gespräch mit einer christlichen Influencerin. Das ist ja eine sehr weltliche Angelegenheit, kein Problem, oder?
Kein Problem. Also für uns, wir unterteilen da gar nicht in weltlich und geistlich oder so.
Wir glauben, dass jede Profession vor Gott sozusagen auch gleich viel wert ist. Also ein Pastor ist nicht mehr wert irgendwie als ein Zahnarzt oder ein BWLer.
Ja, stimmt. BWL sind auch nackte Zahlen irgendwie, ne? Ihr hattet gerade schon gesagt, ihr tourt recht viel. Könnt ihr denn von dem leben, was ihr da macht?
Ja, tatsächlich. Also mittlerweile, natürlich haben wir früher unglaublich viel reingesteckt und momentan hat sich tatsächlich so ein bisschen sich der Traum erfüllt, dass wir es schaffen, davon leben zu können und das wirklich professionell zu machen neben dem Studium ist natürlich immer so ein Zeitfaktor, aber ja.
Das heißt, ihr lebt von Plattenverkäufen und Konzerttickets, die Leute bezahlen, um euch zu sehen.
Exakt, genau.
Und ist das was, wo man sagen kann, jo, da ist noch viel Platz in dem Sektor oder tummelt ihr euch da als Einzige?
Also es gibt
Und einer unter vielen, meine ich.
Ja, also es gibt natürlich auch eine gewisse christliche Szene, wenn man das so nennen kann, eine christliche Musikszene. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass die sehr ausgebaut ist. Ja,
nicht so wie in Amerika.
Nicht so wie in Amerika.
Nicht so stark. Nee.
Ja. Und wir orientieren uns natürlich auch ein bisschen. Wir schauen rüber und das gibt natürlich auch so ein bisschen Mut zu sehen, okay, was da geht auch mit christlicher Musik. Und das freut uns natürlich und hat uns auch als Jugendlicher tatsächlich ermutigt, das auch richtig anzufangen, auch publik zu machen.
Und durchzuziehen.
Was geht denn da?
Da gibt es tatsächlich, also da gibt es auch christliche Rapper, die zum Teil bis auf die, in die Charts reinkommen, also Lecrae, und es gibt da ein paar, die einfach auch Grammys gewonnen haben und genau.
Junge Menschen sind ja, sage ich jetzt mal, normalerweise ein bisschen zurückhaltender im Ausleben ihres Glaubens und stehen nicht so wahnsinnig dazu, schauten das nicht so raus. Ich glaube an Gott, meine Wahrnehmung. Glaubt ihr, ihr könnt da was daran ändern? Habt ihr eine Mission mit eurer Musik?
Also wir haben keine Mission, aber wir denken, also was du davor gesagt hast, der Grund ist, dass die Leute vielleicht falsche Vorstellungen davon haben, was es heißt, an Gott zu glauben. Also wir sind davon überzeugt, dass es nicht heißt, in die Kirche zu gehen und eine gewisse Liturgie abzugehen, das ist viel zu stumpf.
Ich und das heißt auch nicht irgendwie nach einem christlichen Regelbuch oder Gesetzesbuch zu leben.
Genau, das Ding ist, Gott kannst du eben nicht in eine Box schieben und genau, ja.
Die O-Bros aus München, eine christliche Rap-Gruppe. Danke für eure Zeit.
Danke dir.
Danke dir.
Schöne Grüße.
Ciao.
Ciao.
Deutschlandfunk Nova.
Glauben als Lifestyle. Meine prägende Erfahrung mit Religion habe ich in den USA gemacht während eines Auslandsjahres in Georgia. Ich war mit meiner Gastfamilie da jeden Sonntag zweimal in der Kirche, Baptisten. Das ganze Leben hat sich rund um den Glauben abgespielt, sehr engagiert auch in der Gemeinde. Für mich als Katholiken, der ich damals war, war das maximal ein hochinteressanter Einblick, weil so richtig was hängen geblieben, außer ein paar Anekdötchen. Ist nicht. Vor vergangenes Jahr bin ich dann selber aus der Kirche ausgetreten, weil ich das Ganze für mich nicht mehr so richtig tragbar fand. Aber Glaube fasziniert mich trotzdem und vor allem, wie junge Menschen ihn leben und warum. Jana Highholder ist Medizinstudentin und christliche Influencerin im Auftrag der Evangelischen Kirche Deutschlands, wirbt also auf allen möglichen Kanälen für den Glauben. Für manche ein bisschen zu konservativ, deswegen gibt es immer mal wieder ein bisschen Rummel um sie. Ich habe sie vor ihrem Abendessen angerufen und gefragt, wenn ich sie auf einer Party kennenlerne, wann merke ich denn, dass sie gläubig ist?
Sobald du mich irgendwas in die Richtung Gehendes fragst, würde ich sagen. Also ich bin definitiv nicht so ein Mensch, der auf jeder Party jedem begegnet und sagt, hi, ich bin Jana und übrigens, Jesus liebt dich. Oder dem das vielleicht auf der Stirn oder zumindest auf dem T-Shirt geschrieben steht. So ist es nicht. Ich kann mich auch ganz normal über Daily Content unterhalten. Aber sobald du mir eine Frage stellst oder beziehungsweise häufig bin ich auf Partys und die Leute wissen das irgendwie, dass ich es tue. Und dann kommt das Gespräch halt relativ schnell auf die Thematik.
Also man würde dann in dem Zusammenhang auch sagen, du missionierst nicht von dir aus.
Nee.
Was gibt dir denn dein Glauben?
Ich sage immer, mein Glaube ist Fundament meines Lebens. Es ist nicht so ein Aspekt, wo ich sage, oh, wenn ich traurig bin, dann schenkt er mir neuen Mut oder Hoffnung. Das ist auch so, aber das ist nicht nur so. Sondern Glaube ist fundamentaler Teil meines Lebens und es macht ganz viel meiner Identität aus. Ich sage, ich bin ein Kind Gottes.
Ist das schon immer so bei dir?
Mein Elternhaus ist christlich geprägt. Ja, ich sehe das auch als absoluter Segen und Privileg an, dass mir da ganz früh irgendwie so der Weg und die Tür geöffnet wurde. Es war aber nie ein Zwang. Und auch das mit diesem, lebt man das stark aus oder lebt man das nicht stark aus oder bist du streng religiös oder nicht streng religiös? Das finde ich irgendwie ganz, finde ich ganz schwierig sozusagen, diese Frage zu beantworten. Also wenn Leute mich fragen, du bist sehr religiös, oder? Sage ich, nee, ich bin gläubig. Ich bin stark gläubig.
Ja. Lass uns über deine Social Media Aktivitäten sprechen im Auftrag der Evangelischen Kirche. Du bist Christfluencerin, so nennt man das, wenn Menschen ihr als Influencer auftreten, aber das Ganze mit einer christlichen Botschaft. Für alle, die jetzt noch nicht auf deinen diversen Profilen waren im Netz, was passiert da?
Also einmal bin ich Jana Heuder und habe da eben eine Instagram-Seite und nehme die Leute da so mit in mein Leben und in meine Gedanken, die häufig eben auch welche sind, in denen es sich um Gott und um Alltägliches und irgendwie auch Struggle und Herausforderungen, aber auch irgendwie Feierlichkeiten dreht. Und andererseits habe ich ja Jana Glaubt als YouTube-Kanal, in dem es aktuell zumindest so ist, dass es immer freitags ein Themenvideo gibt und mittwochs einen Vlog. Okay, was habe ich die ganze Woche gemacht und getan? Und freitags eben ein thematisches Video, wo es darum geht, einmal so die Basics vom Glauben irgendwie oder Glaube zugänglich erklärbar, nahbar zu machen und andererseits eben auch irgendwie gesellschaftlich relevante Themen aus einer christlichen Perspektive quasi zu beleuchten.
Wie reagieren Menschen, die jetzt nicht deinen Glauben teilen oder nicht so ausleben wie du, wie reagieren die auf diese Videos?
Ganz unterschiedlich. Also es gibt immer die Leute, die alles partout doof finden. Also es sind diese konstanten und konsequenten Dagegen-Leute.
Das ist das Internet.
Das ist das Internet, ja, aber das Internet hat ja an für sich keine Persönlichkeit, sondern wird ja getragen von Menschen, die das eben füllen.
Ja, ne? Okay, aber hast du dann auch Leute überzeugt, dass die zu dir kommen und sagen, toll, nach deinen Videos habe ich jetzt auch mal mir eine Bibel gekauft oder keine Ahnung, weitere Videos mir angeschaut und mich jetzt mit dem Thema beschäftigt?
Ja, das auf jeden Fall. Also das ist auch mein Anspruch. Ich möchte Impulsgeberin sein. Also jemand, der dich vielleicht mal irgendwie anstößt, in die eine Richtung zu denken oder das eine Thema mal zu beleuchten, was vielleicht sonst gar nicht unbedingt aufs irgendwie ins Gespräch gekommen wäre. Und da bekomme ich durchaus das Feedback, dass Leute sagen, das hat mich bewegt oder das hat mich zum Nachdenken gebracht oder aber das sehe ich anders.
Kritisieren die Leute auch vielleicht ganz konkret was du sagst? Also wenn du, keine Ahnung, erzählst, was du die Woche gemacht hast und das mit deinem Glauben in Verbindung bringst, dass sie irgendwie das in Zweifel ziehen oder so?
Ja, durchaus. Also da kommt es schon auch durchaus zu Konflikten. Es gibt zum Beispiel so ein Video, da ist irgendwie so, was darf ich als Christ? Das ist jetzt auch schon ein bisschen älter, aber da war eben rege Diskussion unter Christen, so untereinander sozusagen, so nein, wir finden aber nicht, dass man tanzen gehen sollte. Das ist total...
Was war die Frage?
Also es ging halt darum sozusagen, also es ging um die Frage, was darf ich als Christ? So Disco-Sauna-Bikini-Fotos. Das Video ist schon ein bisschen älter, aber es ist so das Paradebeispiel dafür, dass auch in den christlichen Kreisen ganz viel Diskussion quasi entstanden ist. Weil die einen dann
was
sagen...
Was darf man?
Bitte?
Was darf man? Disco? Ja, nein?
Also ich gehe tanzen.
Ja, Sauna? Ja, nein?
Ich gehe auch in die Sauna, ja.
Bikini-Foto? Ja, nein?
Muss ich nicht haben, um ehrlich zu sein. Ja.
Okay, und das wurde dann unter dem Video verhandelt?
Genau, also da wurde halt unter dem Video, wurden sich Bibelverse um die Ohren gehauen. So. Und letztendlich sage ich halt, es kommt in allem auf dein Herz an.
Jana Highholder, christliche Influencerin aus Münster, hat uns erklärt, was ihr Glaube ihr gibt und wie sie das über soziale Medien verbreitet. Und nochmal an dieser Stelle der Hinweis. Natürlich machen wir uns von der Ab21 mit niemandes Ansicht hier gemein, auch mit Janas nicht und auch von sonst niemanden.
Deutschlandfunk Nova.
Und wir haben mal in Berlin rumgefragt, wie seht ihr das denn? Ist Glaube, ist Religion irgendwie ein Thema für euch im Leben?
Was heißt religiös? Also ich bin Katholik auf jeden Fall, aber ich gehe jetzt nicht regelmäßig in die Kirche oder so.
Kennen Leute, aber in meinem engeren Umkreis werde ich wenig damit konfrontiert.
Religion spielt nur in dem Sinne eine Rolle, dass halt in Berlin vor allem... Also, meine Freunde, die sind halt türkisch, deswegen machen die auch Ramadan gerade und so. Und ich respektiere das auch. Also wenn die jetzt nicht essen dürfen, dann esse ich auch nicht vor denen.
Also mein Vater ist Moslem und meine Mutter ist christlich. Und ich bin halt da so ein bisschen drin aufgewachsen. Aber ich finde halt, wenn man älter wird, dann fängt man an, selber alles so ein bisschen zu hinterfragen. Und die sind halt auch in einem anderen Land aufgewachsen. Und dementsprechend hatten die nicht so viel Möglichkeit, was anderes anzunehmen. Aber in Berlin, also in Deutschland, ist das ja ein bisschen offen.
Ich glaube an etwas Höherem, sei es Gott, sei es Schicksal, sei es Energie, sei es Universum. Ich glaube aber an einen Sinn, warum wir alle hier sind.
Ich denke, das ist ganz einfach. Jeder soll so leben, wie er es für sich am besten empfindet. Und wenn man das Gefühl hat, dass Religion einem da hilft, Stabilität gibt vielleicht, dann ist das durchaus was Positives. Aber ich würde es jetzt nicht mit cool oder altmodisch kategorisieren.
So tickt Berlin, so ticken die Berlinerinnen und Berliner offenbar zumindest, die wir befragt haben.
Deutschlandfunk Nova.
Mir ist ja der Glaube anderer Menschen im besten Sinne irgendwie egal. Ne? Kippa, Kopftuch, Kreuz um den Hals, ist mir alles irgendwie wurscht. Hauptsache man kann miteinander gut reden. Und da ist so ein Glaube natürlich auch auf eine Weise ein gutes Gesprächsthema. Das wäre eine Luxussituation für viele Muslime in Deutschland, die Kopftuch tragen. Eine Situation, die also meilenweit weg ist. Sie werden nämlich von der Öffentlichkeit und gerade auch von Medien, muss man an der Stelle schon nochmal sagen, penetrant auf ihren vermeintlichen oder echten Glauben reduziert, der sich eben in diesem Kopftuch ausdrücken soll. Wie hart das nerven kann und wie insbesondere das Kopftuch aber auch Identität stiften kann, Das lassen wir uns jetzt erklären von der Journalistin Merve Kayıkçı. Sie betreibt das Blog Prima Muslima, schreibt gerade ein Buch über das Kopftuch bzw. das, was das in ihrem Leben bedeutet. Arbeitstitel: Ein Quadratmeter mehr ich. Und deswegen habe ich sie gefragt, ist ein Kopftuch wirklich ein Quadratmeter groß?
Meistens schon. Also die Kopftücher haben zwar unterschiedliche Größen und es gibt auch so rechteckige und quadratische und verschieden geformte, aber meistens kommt das so ungefähr auf einen Quadratmeter hin.
Ich finde das ja krass, dass das so relativ groß ist, weil ich habe mal kurz nachgeschaut, die menschliche Haut, die, wenn man die jetzt aufhalten würde, macht natürlich kein Mensch, aber wenn man das machen würde, je nachdem wie groß man ist, ist sie zwischen 1,5 und 2 Quadratmeter. Wenn man jetzt das Kopftuch daneben legt, dann ist das ja eine relativ große Rolle, die das im Leben einnimmt. Ist das Kopftuch also, hat es eine so große Rolle in deinem Leben wie die Haut?
Leider schon, aber es müsste nicht so sein, würde ich sagen.
Warum leider?
Also das ist auch gerade jetzt wieder mit dem Buchtitel so. Das Buch heißt zwar Ein Quadratmeter mehr ich und ich wollte damit eigentlich nur sagen, das ist nur ein Quadratmeter Stoff und nicht mehr. Und das ist halt das kleine Stück, was halt noch zu meiner eigenen Identität dazukommt. Und im Buch soll es eher darum gehen, zu zeigen, dass ich eben nicht nur ein Kopftuch bin. Du hast halt zum Beispiel auch die Formulierung benutzt, geht es ums Kopftuch, obwohl ich nie gesagt habe, dass es nur darum geht. Und das ist in meinem ganzen Leben die ganze Zeit so. Ich habe das Gefühl, egal was ich mache, egal wie viel ich tue und egal wie sehr ich mir Mühe gebe und ob ich jetzt eine Reise mache, eine Recherchereise nach Irland und über den Brexit berichte und so weiter, dass ich irgend so einen Blog habe, den ich seit 2 Jahren, wo ich nichts mehr geupdatet habe, dass ich das mal gemacht habe übers Kopftuch, ist halt so viel größer in den Köpfen der Menschen, dass ich halt immer noch irgendwie eine Kopftuchbloggerin bin. Aber ich habe das Gefühl, egal wie sehr ich so gegen diese Windmühlen kämpfe, ich werde nie so richtig als etwas anderes wahrgenommen als mein Kopftuch, das überdeckt irgendwie so alles, was ich tue.
Kopftuchbloggerin habe ich jetzt aber ja gar nicht gesagt.
Ja, ja, aber ich meine, für mich kommt das halt so, jetzt nicht nur auf dich bezogen, sondern eher so allgemein so rüber, wenn man halt einfach öfter so vorgestellt wird oder darauf reduziert wird oder wenn man halt immer wieder danach gefragt wird, und für die anderen Sachen interessieren, die sich die Leute dann nicht so sehr. Aber vielleicht ist es auch gar nicht so schlimm. Also ich sehe jetzt die negative Seite. Und vielleicht hätte ich auch Nachteile dadurch, wenn ich kein Kopftuch tragen würde, weil das Kopftuch überdeckt zwar viele andere Sachen, die ich mache, aber dafür falle ich damit auch auf. Und da hat es halt so Vor- und Nachteile.
Was sind so Negativ-Nachteile aus deinem Alltag?
Eben, dass man es eben nicht so richtig ablegen kann. Also ich kann ja nicht einfach mein Kopftuch ausziehen und dann sagen, okay, ich mache jetzt eine Kopftuchpause. Und solange ich es halt anhab draußen, und es ist halt immer, werde ich halt ständig drauf angesprochen und es ist immer ein Gesprächsthema. Selbst wenn ich mal kein Kopftuch anhab bei mir zu Hause und Besuch kriege, ist das dann ein Gesprächsthema. Wenn ich Besuch von einer Freundin kriege, die mich noch nie ohne Kopftuch gesehen hat, zu mir nach Hause kommen und sagen, oh, du hast ja gar kein Kopftuch an.
Wie, also was ist das für ein Zeichen, dieses Kopftuch? Ist das Ausdruck deines Glaubens? Ist es Ausdruck einer gewissen Tradition, die du damit auch fortsetzt? Ist es ein Teil deiner Identität?
Also ich würde eben sagen, es ist nicht ein Teil meiner Identität. Das ist halt wie so ein Zusatzding, das halt da ist. Wie zum Beispiel Menschen, die Anzug tragen. Also ich sehe das so als Statement. Also ich ziehe damit schon eine Position, würde ich sagen. Und ja, also wie zum Beispiel jemand, der sich die Haare bunt färbt oder so. Das heißt ja nicht, dass die Person sich darüber definiert, jemand zu sein, der bunte Haare hat oder ein Tattoo hat. Aber es ist schon nicht neutral. Also ich zeige damit schon, ich bin Muslimin. Mein Glaube ist mir nicht egal. Und ich beschäftige mich auch damit und ich zeige das auch offen und ich habe auch eine bestimmte Position in gesellschaftlichen Diskussionen. Zum Beispiel will ich halt, dass Menschen Glaubensfreiheit haben und so weiter. Aber ich würde nicht sagen, es ist so ein krass religiöses Statement. Also, dass ich Kopftuch trage, heißt nicht, dass ich konservativ bin oder dass ich extrem religiös bin, weil das bin ich, glaube ich, nicht so.
Das ist ja, wenn ich das richtig verstehe, so das gängige Vorurteil, dass Kopftuch gleich streng religiös muslimisch ist.
Würde ich echt nicht sagen, genau. Also ich würde sogar sagen, dass Frauen, die ein modernes Kopftuch tragen, also die irgendwie so schöne bunte Stoffe tragen und sich schminken und wirklich auch emanzipiert aussehen und rüberkommen, also für mich sehen solche Frauen emanzipiert aus, für manche vielleicht unterdrückt, aber ich würde sagen, dass die teilweise viel, viel progressiver sind als viele so traditionelle Muslime, die ich kenne.
Wann hat es bei dir angefangen, dass du gesagt hast, das ist jetzt ein Statement?
Ich habe mit 10 angefangen, Kopftuch zu tragen und damals war das noch kein Statement.
Sondern?
Damals habe ich, denke ich, angefangen, Kopftuch zu tragen, weil ich dachte, das gehört dazu. Also für mich war nicht die Frage, ob ich mal Kopftuch trage, sondern wann ich damit anfange. Und im Nachhinein denke ich, dass es viel, viel zu früh war und ich dadurch viele Nachteile hatte, aber es lag meiner Meinung nach nicht daran, dass ich Kopftuch getragen habe, sondern dass wie Menschen mit dem Kopftuch umgegangen sind. Also ich wurde von vielen Lehrern halt, sag ich mal, sehr stark unterschätzt und ich habe oft gehört, du wirst doch eh Hausfrau, wieso kommst du überhaupt her oder du musst doch gar kein Abi machen oder du stehst doch eh nicht sowas.
Jetzt bist du inzwischen Journalistin und du beschäftigst dich ja natürlich jetzt auch beruflich viel mit dem muslimisch sein, mit dem muslimischen Glauben gerade in Deutschland und wie er von anderen auch wahrgenommen wird. Warum glaubst du, ist es wichtig, dass du als junge Muslima so offen darüber sprichst?
Ich glaube, weil eben bei vielen Menschen noch nicht angekommen sind, dass wir ganz normale Menschen sind. Also zum Beispiel, ich hatte mal die Situation, dass mich von Zeit Online eine leitende Redakteurin gefragt hat, ob ich einen Artikel schreiben möchte über meine Schulzeit damals und ich musste ein Interview machen mit einem meiner Lehrer. Und ich habe ihm eine E-Mail geschrieben und die Antwort von meinem Lehrer war halt total abweisend. Also er wollte das nicht, aber nicht, weil er aus persönlichen Gründen keine Lust hat, ein Interview zu geben. Sondern, also meine E-Mail war auch total respektvoll und so und ich meinte, vielleicht kann man darüber nochmal reden und das reflektieren, wie das damals für sie war und so. Und er hat dann total patzig geantwortet und gemeint, er kann es nicht fassen, dass so eine Zeitung wie Zeit Online jemanden wie mich für sich schreiben lässt und es spricht ja nicht für die Zeitung und hat mich halt total fertig gemacht und hat halt irgendwie nicht verstanden, dass ich ein normaler Mensch bin, dass ich eine Journalistin sein kann, dass ich nicht mehr seine Schülerin bin und nicht mehr von ihm irgendwie unterdrückt werden kann. Und ich habe das Gefühl, viele Menschen denken immer noch, dass Frauen, die ein Kopftuch tragen, einfach so in dieser traditionellen Welt feststecken und denken, dass Männer mehr wert sind als sie und eigentlich nur zahm sein wollen und keinen Beruf ausüben wollen. Und ich weiß nicht genau, was sie denken, aber auf jeden Fall habe ich das Gefühl, es gibt immer noch zu viele Leute, die uns nicht als gleichwertige Menschen wahrnehmen. Und deswegen habe ich das Gefühl, ich muss halt so lange präsent sein und zeigen, dass wir es eben doch sind, bis sie es irgendwann verstanden haben.
Jetzt haben wir gerade eine Situation in der Politik, wo das Erstarken rechter Parteien in Europa und insbesondere in Deutschland, wo eine Partei, insbesondere im Osten Deutschlands, relativ viele Stimmen bekommen hat, die mit Kopftüchern, außer auf den Köpfen von Nonnen, nicht besonders viel anfangen kann. Was spürst du davon in deinem Alltag inzwischen?
Also ich sehe diese Menschen nicht als meine Feinde. Mhm. Ich glaube, dass es schon immer Menschen gab, die gegen den Islam waren oder dagegen waren, dass Menschen ihr Leben selbstbestimmt leben oder selber entscheiden, wie sie leben wollen. Ich glaube eher, dass dadurch, dass die AfD so laut und sichtbar ist, dass vielen Menschen, die es vorher nicht wahrgenommen haben, wie du vielleicht, klar geworden ist, dass es eben Diskriminierung gibt und dass wir es eben wirklich nicht einfach haben und dass es Menschen gibt, die uns wirklich ablehnen und die uns teilweise töten wollen oder weghaben wollen. Also ich habe schon öfter so Plakate gesehen oder Facebook-Posts, wo irgendwie stand, wenn ihr einen Imam seht, dann schlagt ihn zusammen oder tötet Muslime. So, solche Sachen sehe ich halt manchmal auf Facebook. Mhm. Und also von der AfD zum Beispiel. Und für mich ist das nicht, also es macht mir keine Angst, weil ich wusste, das gibt's auch schon vorher. Ich konnte es halt vorher nicht beweisen. Also es ist halt so subtil passiert. Zum Beispiel, wenn jemand an der Straße an mir vorbeigelaufen ist, hat er gesagt, geh zurück in dein Land oder stirb oder sowas. Und das konnte ich nicht beweisen. Und jetzt kann ich halt Leuten sagen, schaut, also es gibt wirklich solche Menschen, die so krass sind. Macht was dagegen. Es ist auch eure Gesellschaft, das ist auch euer Land. Und ihr wollt ja, dass wir hier frei und alle zusammen leben können. Ich sehe es als größeres Problem, wenn eben offene Menschen, die sagen, wir sind demokratisch, wir sind liberal, wir wollen eben Freiheit schützen und Demokratie schützen und so, wenn die sich nicht wirklich für Freiheit für jeden einsetzen, wenn die sich nur für ihre eigene Freiheit einsetzen und nicht, dass jeder Mensch, also ich setze mich zum Beispiel genauso für Transsexuelle oder für Homosexuelle oder für Schwule ein, überall, dass die ihr Leben frei bestimmen können. Und genauso erwarte ich das auch von anderen, die keine Muslime sind, dass sie sich auch für meine Probleme interessieren.
Merve Kayıkçı über das Leben als Kopftuch tragende Muslima in Deutschland und wie nervig es ist, dass sie immer als das angesprochen wird und nicht als das, was sie eigentlich ist, nämlich Journalistin. Den Vorwurf nehmen wir an und geloben Besserung.
Deutschlandfunk.
Die Jugend ist ja ein beliebtes Forschungsthema, ne? Die Jugend ist kryptisch, sie ist geheimnisvoll und doch lebt man mit ihr Tür an Tür. Und da will man natürlich auch wissen, was denken die, was wollen die, was fühlen diese Jugendlichen eigentlich so? Peter Martin Thomas vom Sinus-Institut hat eine Studie mit 72 Jugendlichen gemacht, um zu erfahren, ja, wie ticken sie, die Jugendlichen. Und ein Teil davon, Teil dieser Studie, beschäftigt sich mit dem Glauben und der Frage, an wen oder was glaubt die Jugend eigentlich?
Unterschiedlich. Jugend ist sehr vielfältig. Und es gibt welche, für die tatsächlich Glaube, Religion, Kirche noch ganz eng zusammenhängen und auch eine große Rolle spielen. Es gibt andere, in deren Alltag das gar nicht stattfindet. Und es gibt welche, die so mal mehr, mal weniger dran sind und vielleicht auch mit verschiedenen Glaubensrichtungen oder Religionen experimentieren.
Und an wen glauben die, die noch glauben?
Manche würden tatsächlich sagen, ich glaube an Gott. Andere würden sagen, ich glaube an eine höhere Macht oder ich kann es gar nicht genau bestimmen. Das ist eben das Interessante an den Jugendlichen heute, dass die schon alle irgendwie sich mit Sinnfragen, mit Wertfragen, mit ethischen Fragen beschäftigen, aber manchmal gar nicht so genau das an also festen Begriffen festmachen müssen, wie das vielleicht in meiner Kindheit und Jugend noch war, dass ich gelernt habe, ich glaube an einen dreifaltigen Gott und an Jesus. Und das machen die nicht mehr so genau, wie ich das noch gemacht habe in meiner Jugend.
Und egal an, also wie man das jetzt nennt, ob Gott oder irgendeine andere Macht, vielleicht glaubt man ja auch an die Macht. Wie leben die das aus, diesen Glauben? Ist das dann cool oder ist das eher peinlich?
Es ist auf jeden Fall nicht mehr peinlich. Es gab eine Zeit, da war es, ne, wenn du ministrieren gegangen bist, zum Beispiel als katholischer Jugendlicher, das wäre peinlich gewesen, es in der Schulklasse zu erzählen. Das ist nicht mehr so, weil wir eigentlich festgestellt haben, dass religiöse Toleranz gewachsen ist, dass man gerne dem anderen das lässt, was er glaubt und auch dem anderen lässt, dass er sich zum Beispiel von seinem Glauben bestimmen lässt, was er am Sonntagvormittag tut oder ob er Schweinefleisch isst oder nicht, solange er nicht mir in mein Leben reinregieren will mit seinem Glauben. Solange darfst du gerne mit deinem Glauben machen, was du möchtest.
Und das wird tatsächlich von den unterschiedlichen Religionsgruppen ähnlich angesehen oder ist es was, was einer dieser Gruppen zu eigen ist und der anderen nicht?
Wir haben da erstmal nach Religionsgruppen bei uns keinen Unterschied feststellen können in der qualitativen Studie. Ich denke, wenn du das auszählen würdest, qualitativ, würdest du vielleicht prozentuale Unterschiede merken nach Glaubensrichtung. Das hat aber eher was zu tun. Innerhalb der Glaubensrichtung gibt es immer Leute, die eher enger sind oder eher offener. Und die würden wir dann aber auch wieder in allen Glaubensrichtungen finden, die vielleicht ein bisschen weniger tolerant sind.
Nach eurer Studie, die ihr gemacht habt, 2016 war das, glaube ich, ne?
Genau.
Geht es da auch um Identität und darum, irgendwo dazuzugehören? Oder ist es gemeinsam, ich sage jetzt mal, dagegen zu sein, was der Mainstream macht? Und der Mainstream ist ja in aller Regel doch eher unreligiös, beziehungsweise glaubt nicht.
Also deshalb würde ich jetzt weniger sehen, dass es irgendwie eine Art von Protest ist, an was zu glauben oder religiös zu sein. Aber dass für einen Teil wiederum schon auch die Vergemeinschaftung im Glauben eine Rolle spielt, das ist auf jeden Fall so. Wenn du ans letzte Wochenende denkst, wo jetzt gerade diese riesige 72-Stunden-Aktion von der katholischen Jugendarbeit war, da siehst du dann schon, dass Glauben und Gemeinschaft auch für viele Jugendliche zusammengehören. Also dass sie sagen, ich will auch aus meiner Überzeugung heraus aktiv werden und das will ich mit anderen tun, die genauso denken wie ich.
Gab es denn irgendwelche Antworten, die euch überrascht haben, weil die gesagt haben, wir glauben an das Internet oder sowas in der Richtung?
Das eigentlich Überraschende war uns tatsächlich diese wachsende religiöse Toleranz, weil wir haben ja, wenn du überlegst, vor 4 Jahren, da gab es sehr viel religiös motivierte oder sogenannte religiös motivierte Gewalt auf dem Globus, ne, islamistische Anschläge und ähnliches. Und wir hätten erwartet, dass es vielleicht eher so eine Haltung gibt, die Religion ist an allem schuld. Und im Gegenteil haben die Jugendlichen gesagt, wir glauben, dass Religion was ist, was dazu beitragen will, dass Menschen friedlich zusammenleben können. Und das hat mich ein bisschen überrascht, weil ich erwartet hätte, dass was anderes bei rauskommt.
Habt ihr danach auch den Gründen danach gefragt, warum das so ist?
Also ich glaube, die haben es einfach verstanden. Also Die haben einfach kluge Antworten gegeben. Die haben gesagt, das steht nirgendwo. Also die muslimischen Jugendlichen haben uns gesagt, wer den Islam missbraucht für Gewalt, der hat den Koran nicht verstanden. Und die christlichen Jugendlichen haben das Gleiche gesagt. Unsere Religion ist gegen Gewalt. Also ich finde, die haben einfach gut verstanden, was die Grundidee der Religionen ist, die sie selber erleben oder die sie selber kennengelernt haben.
Peter-Martin Thomas vom Sinus-Institut hat eine Studie mit 72 Jugendlichen gemacht, um zu erfahren, wie ticken die Jugendlichen und vor allem, an was glaubt die Jugend? Glaube als Lifestyle, das war unser Thema hier in diesem Ab21-Podcast. Schön, dass ihr dabei wart. Für Ideen oder für Kritik oder ganz gerne auch mal Lob, einfach eine Mail an mail@deutschlandfunknova.de. Ciao und danke, sagt Dominik Schottner.
Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Rom. Die Luxusjacht eines italienischen Milliardärs ist im Mittelmeer von einem Frachtschiff gefallen und untergegangen. Das Schiff My Song sei vergangenes Wochenende auf dem Weg von Palma de Mallorca nach Genua in Italien von einem Containerschiff gefallen, teilte das Logistikunternehmen Peters & May mit. Der Kapitän und eine externe Gesellschaft hätten zunächst die Bergung der Yacht versucht, erklärte der Chef der Logistikfirma David Holly. Der Vorfall ist mehr als bedauerlich. Die fast 40 Meter lange Segeljacht gehörte dem Modeunternehmer Pierluigi Loro Piana. Der gehört laut Forbes Magazin zu den reichsten Italienern. Er veranstaltet jedes Jahr in Sardinien eine Luxus-Segelregatta. Die fällt für die My Song dieses Jahr wohl ins Wasser.
Deutschlandfunk Nova ab 21. 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.